Liebe Gemeinde, ich grüße herzlich hier am Sonntag früh. Wir haben uns versammelt, unabhängig davon, welches Wetter wir draußen haben. Wir haben uns versammelt, um Gott zu preisen, auch für dieses Wetter. Es gibt das, was wir nicht verändern können, und es gibt Gott, der auf alles Einfluss hat. Und er schickt dieses Wetter. Und wenn jemand heute früh gedacht hat, schlechte Laune vom Wetter bekommen hat oder sagt, es regnet schon wieder, es ist so windig, mir geht es nicht gut dadurch und fängt an zu murren. Kennt ihr das Wort? Murren? Nämlich das Thema ist von heute, murren. Deswegen freue ich mich, dass das Wetter, so ein Wetter heute da ist, um besser über dieses Thema nachzudenken. Murren, was heißt es? Murren, und ich habe im Wörterbuch nochmal geschaut, es gibt noch ein Synonym, das ist beraunen. Stimmt das? Kennt ihr das Wort? Ich kannte das Wort nicht. Beraunen, das ist was sehr Vergleichbares. Murren, beraunen. Meckern, genau, das ist umgangssprachlich. Meckern, ja. Und außerdem noch, dass man das laut ausspricht. Und dafür habe ich einen Vers. Ich habe aus der Bibel positives Beispiel und negatives Beispiel. Und die beiden möchte ich hier auf den Tisch bringen, damit wir das betrachten. Und natürlich ist es vielleicht wichtig, dass wir vom Guten anfangen und von dem, was Paulus geschrieben hat, in zwei Stellen, wo er auf das Thema eingeht. Erste Stelle, das ist 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 6. 1. Timotheus, wir schlagen das auf. Kapitel 6, Vers 6. Wir lesen dann diesen Vers in mehreren Übersetzungen, damit wir den Sinn nochmal und uns in den Sinn vertiefen könnten. Lass uns erstmal von der Wand lesen. Die Gottseligkeit aber mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. In Russisch, wenn ich in Russisch lese, ich habe versucht, auch eigene Übersetzung zu herstellen, die ist nicht von Griechisch, nicht von Hebräisch, sondern von Russisch übersetzt. Wenn wir jetzt auf die Worte, auf diese Russische schauen, dann ist es nichts anderes wie: Riesengewinn ist es, fromm und zufrieden zu sein. Ist Riesengewinn, fromm und zufrieden zu sein. Und wenn wir dann in Deutsch lesen, ist es natürlich Gottseligkeit mit Genügsamkeit, ist aber ein großer Gewinn. Und wenn ich das in Russisch betrachte, diese Worte fromm und zufrieden zu sein, das ist umgangssprachlicher für mich, weil ich verstehe die andere Sprache einfach etwas besser. Und das kann man dann in allen Bereichen des Lebens, auch zum Beispiel zum Thema Wetter. Zum Beispiel wir Christen dürfen niemals laut sagen, dass wir mit dem Wetter unzufrieden sind. Ja, wie ich zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich auf Arbeit bin, früh, wenn wir uns treffen, viele fangen den Tag so an. Boah, was für ein SCH, ich sage das Wort nicht, Wetter ist. Ja? Und nennen schlimme Worte und schimpfen auf das Wetter. Wobei wir gar keinen Einfluss darauf haben, sondern allein Gott entscheidet, ob es heute regnet, ob heute mit Regen Gott die Erde segnet oder nicht. Oder es soll trocken bleiben. Aber der Wind, Regen und alles, was für uns angenehm ist, Wenn die Forscher, die Leute, die das studieren, die würden bestimmt irgendwie das begründen, dass das auch wichtig ist für die Natur, für die Erde. Ich weiß es nicht, vielleicht allein der Schmutz oder die Laub, was abgestorben ist auf den Bäumen. Vielleicht soll das einfach ab. Vielleicht kommt dazu die Zeit. In welchen Bereichen unseres Lebens können wir unzufrieden sein? Ich denke mal fast in jedem Bereich unseres Lebens, ob das finanzielle Sache meines Lebens ist, ob das meine Wohnung ist, wo ich wohne, oder wenn ich jedes Mal auf Toilette gehe und mir ist unbequem, zu wenig Platz, und da fange ich schon an, war schon wieder diese Wohnung, wo ich schon seit 10 Jahren wohne, wo ich ungemütlich mich fühle und dieses Spiegel, was mich immer falsch abzeigt, es gibt so oft solche Spiegel, die, wenn man da reinschaut, dann ist man ein bisschen dicker. Es gibt Spiegel, unser Spiegel in unserem Bad, wenn man nach links ein bisschen geht, dann ist man schmal, richtig dünn. Und wenn man in die Mitte schaut, im Spiegel, dann ist man etwas dick. Und vielleicht hat jemand nur einen Spiegel, wo man sich nur dick sieht. Man denkt, ah, schon wieder dieses Spiegel, was mich falsch abzeigt. Und man fängt an, dann zu murren. Ich hatte mich auseinandergesetzt mit einem Thema, wo ich gefragt habe, was heißt das, reich zu sein? Finanziell reich zu sein. Und ich hatte einige Leute gefragt, was heißt das? Und es gab einige Antworten. Und eine von den Antworten war, das ist das, wenn ich mir das leisten kann, was ich will. Oder was ich irgendwann wollen werde. Später. Zum Beispiel, heute will ich nichts Besonderes. Morgen sage ich mir auf einmal, ich will ein Boot. Und ich will einfach Urlaub auf meinem eigenen Boot, was 500.000 Euro kostet, verbringen. Das ist dann ein reicher Mensch, der sagt, ich will das halt. Und dann geht er und kauft sich das. Und das ist nämlich eine Definition von Reichtum, was diese Welt uns eindreht. Und die andere Definition, was von der Bibel ist, was wir eigentlich jetzt eben gelesen haben, wäre anders, nichts anderes wie folgende Worte. Reich sein heißt glücklich sein mit dem, was ich habe. Reicher Mann ist nicht der, oder reiche Frau oder reiche Familie ist nicht die, die sich alles leisten kann, was sie auf einmal wünschen würde, sondern die zufrieden ist mit dem, die Familie ist zufrieden mit dem, was sie hat. Stellt euch vor, ich würde mal zwei Personen auf den Tisch bringen. Eine Person lebt in Deutschland, hat sechs Nullen auf dem Konto und morgen will er sich einen Porsche kaufen, geht und kauft sich Porsche, fährt damit und dann kommt nach Hause und unglücklich und denkt, was will ich jetzt noch mehr? Ich bin doch unglücklich mit diesem Porsche. Der andere Mann, der lebt irgendwo in Kasachstan oder in Russland und hat einen alten Jiguli 01 und fährt damit und sagt, schön, dass ich das Auto habe, weil ich damit schon 30 Jahre fahre und ich werde die nächsten 10 Jahre damit fahren. Und kommt nach Hause in seine Hütte und sagt, es ist wunderbar, dass ich für meine Hütte keine Miete bezahlen muss, weil es meine eigene Hütte ist. Die ist nicht hübsch, aber das ist meine Hütte, die ich irgendwann vor 50 Jahren gebaut habe. Und wenn man so einen weltlichen Mensch fragt, wer ist von den Menschen reich? Dieser, der Porsche fährt in Deutschland oder der, der in Kasachstan mit einem Jiguli 30 Jahre alten Auto fährt und sagt, ich bin glücklich. In der Welt würde man sagen, reicher ist der, der mit Porsche fährt. Und die Bibel sagt, das ist der, der glücklich und zufrieden ist. Meine Botschaft ist natürlich heute über Murren. Wie oft in unserem Leben passiert es, dass wir mit irgendwas, mit irgendwelcher Person oder mit irgendwelchem Besitz unzufrieden sind. Und wir finden in der Bibel ein Beispiel, wo sogar das ganze Volk unzufrieden war. Das ganze Volk war so unzufrieden wie ein kleines Kind, ich habe das Beispiel schon mehrere Male gesehen, wenn ein Kind mit Mama einkauft und plötzlich will irgendwas haben und sagt, ich will das Überraschungsei zum Beispiel. Und Mama sagt, nein, wir kaufen das nicht. Und dann legt das sich auf Fußboden, fängt an mit Füßen und dann laut zu schreien und sagen und will damit Gewinn erzielen. Das, was er will eigentlich. Und das ist schon die höchste Dimension vom Murren, vom Meckern. Und genauso ähnliches ist es passiert auch mit dem Volk Israel, wo die angefangen haben zu murren. Das ist Kapitel 4, beziehungsweise nee, viertes Buch Mose. Hier ist Gott Levit Chisla auf Russisch. Vierte Mose, Kapitel 14. Lass uns diese Geschichte etwas anschauen. Gleich vom Vers 1, lass uns lesen. 4. Mose, Kapitel 14, vom Vers 1, da sehen wir diese Situation, wo das Volk anfängt zu murren. Das Volk wird auch als Gemeinde genannt. Ob das hier so ist? Ja, genau, hier ist es genauso. Ich lese meine Übersetzung. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Das ist ja so ähnlich wie das Kind im Geschäft, ne, da so laut irgendwas Unzufriedenheit zeigt. Alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch sterben in dieser Wüste. Ich weiß nicht, wie es hier steht. Und alle Kinder Israel murrten wieder Mose und wieder Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, oh, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Die sagen diese Worte laut. Wenn wir diese Geschichte anschauen, dann was dann weiter passiert, dann Aaron und Mose sprechen mit Gott und Gott sagt, ich werde vernichten dieses Volk und Mose sagt, und Gott sagt, ich werde aus dir ein Volk, neues Volk, das Volk will ich vernichten und ich würde einfach dir Kinder geben, dass das neues Volk kommt. Und Mose sagt, nein, Herr, mach das nicht, weil Ägypter, die haben gesehen, die haben mitgekriegt, dass diese Feuersäule und wie du die herausgeführt hast und jetzt auf einmal vernichtest du, was werden die Ägypter dann sagen? Die werden sagen, Gott hat das nicht geschafft, das Volk zu segnen oder rauszuführen. Und Mose sagt, macht Fürbitte für dieses Volk. Und letztendlich sehen wir, dass Gott das ganze Volk nicht vernichtet hat, sondern er hat nur eine Generation ausgelöscht und nur zwei Personen in das gelobte Land eingebracht hat. Und das ist allerdings der Josua, über den wir heute schon, von dem Buch haben wir heute schon gelesen. Und das zweite war auf Russisch Kalev, in Deutsch Kalev, ja. Der zweite, die zwei, die waren treue von den 12 Spionen, die damals gegangen sind, das Land anzuschauen, nur 2 gegen 10 haben geglaubt dem Herrn, dass Gott dieses gelobte Land gibt. Und dann lass uns lesen noch aus diesem Kapitel, Vers 27, das Ergebnis. Wichtig ist heute, das Ergebnis vom Murren zu sehen. Was bringt uns, wenn wir murren? Wenn wir Unzufriedenheit jeden Tag zeigen? Wenn wir sagen irgendwelche Worte laut, ach, besser wäre ich, wenn ich das Auto zum Schrott fahre. Wenn ich das laut, zum Beispiel, ja, für mich ist es nah. Dann kommt das Ergebnis. Warum ist mir das Thema so wichtig? Weil ich selber das gespürt habe, wie ich in meinem Leben auch oft gemurrt habe. Lass uns das Ergebnis lesen, Vers 27. Kapitel 14, Vers 27 bis zum Vers 30. Wie lange soll es mir dieser bösen Gemeinde wehren, dass sie wieder mich murrt? Das Murren der Kinder Israel, dass sie wieder mich murren, habe ich gehört. Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Jehova, wenn ich euch nicht also tun werde, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. In dieser Wüste sollen eure Leichname fallen. Ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren und darüber, die ihr wieder mich gemurrt habt. Das ist etwas kompliziert zu geschrieben für mich als russisch sprechender Mensch. In meinen eigenen Worten würde ich so erklären. Gott schaut auf die Person, die murrt, die meckert und sagt, okay, du bist unzufrieden mit dem, was du hast. Du siehst nicht das, wie ich dich segnen will und murrst, nur meckerst. Deswegen werde ich dich bestrafen mit dem, was du dir eigentlich gewünscht hast. Die sagten diese Worte, ach, besser ist es, wenn wir in dieser Wüste jetzt sterben alle. Gott sagt, okay, naja, wenn du murrst und das tust, wird es euch sein. Und jeder, der vollendeten 20. Lebensjahr hatte und mitgemurrt hat, mitgemeckert hat, der ist nicht in das gelobte Land reingekommen. Alle sind gestorben. Es war nicht sofort, sondern es sind 40 Jahre vergangen. Die waren 40 Jahre in der Wüste. Und die Generation ist ausgestorben durch verschiedene Gerichte Gottes. Wir können uns erinnern, eins von denen waren Schlangen. Als die Schlangen das ganze Volk gebissen hat, nur derjenige, der geglaubt hat, geschaut, konnte gerettet werden. Das war auch ein prophezeiisches Ereignis, was wir eigentlich auch jetzt haben. Oder das andere, wo das Volk angefangen hat, wenn du uns jetzt Fleisch nicht gibst, Geflügelfleisch, sagen wir mal so, dann wissen wir nicht mehr, dann wollen wir nicht mehr, dann gib uns endlich das. Mose sagt, soll ich jetzt das ganze Vieh, was wir haben, schlachten? Gott sagt, nein. Wenn ihr morgen aufsteht, kriegt ihr Fleisch. Und dann haben die so viel Fleisch bekommen, wenn man das liest in der Bibel findet, das war ein Berg entlang vom ganzen Schar, israelitisches Schar. Und die haben gegessen und viele, das steht direkt so geschrieben, die hatten sogar das Fleisch aus der Nase gehabt. Und sehr viele sind gestorben dadurch. Weil die auch gemurrt haben und sich gewünscht haben, wir wollen Fleisch auf einmal. Jesus Christus. Welche Predigt ohne Jesus Christus wäre gesegnet? Ich hatte gehört, dass wir predigen Jesus Christus. Und deswegen lass uns auch anschauen, was Jesus Christus durchgemacht hat in seinem Leben hier auf der Erde. Er wurde versucht im Matthäus-Evangelium Kapitel 4. Wir werden das nicht lesen, wegen Zeit. Das ist ein eigenes Thema für sich, aber das ist wichtig zu erwähnen. An anderer Stelle steht geschrieben, er wurde versucht in allem. Und er hat keine einzige Sünde getan. Nur der einzige Jesus Christus. Und als er vom Satan, bevor er in den Dienst eingetreten ist, versucht worden ist, Satan sagt ihm, mach aus diesen Steinen Brot. Er antwortet aus der Bibel und sagt, nicht vom Brot alleine lebe der Mensch. Danach nimmt der Satan den Jesus Christus auf den Flügel des Tempels und sagt, wirf dich runter. Und es steht doch in der Bibel, dass ich befehle den Engeln, dich zu tragen und die sollen dich tragen. Der versucht dann schon der reißt die Worte aus dem Kontext der Bibel raus und versucht Jesus Christus damit zu attackieren, anzugreifen. Jesus Christus antwortet und übersteht diese Versuchung. Und dann später sehen wir, wie Jesus Christus auf Berg gebracht wird und der Satan zeigt ihm, siehst du die ganze Schätze dieser Welt? Siehst du dieses Königreich dieser Welt? Wenn du dich niederbeugst vor mir, werde ich dir das alles geben. Ihm wurde sogar das vorgeschlagen. Ich weiß es nicht, wer von uns, wenn jemand finanziell irgendwas braucht und dem angeboten wird, pass auf, du kriegst das und das und das und das. In heutiger Zeit, wenn wir heute in die Einkaufszentren gehen, wie das alles so präsentiert wird, wird das alles gezeigt, wie, dass dieser Gott Mammon, der ist heute übelst auf dem hohen Niveau. Er versucht alle Menschen. Und alle Menschen können sogar shoppen, ohne aus dem Haus rauszugehen. Und ich hatte eine Predigt gehört, wo es auf das Thema eingegangen ist, wie man mit eigenen Mitteln umgeht. Und da ist Hauptbotschaft gewesen, 80-10-10. Mit 80% finanziellen Mitteln lebe ich. Das ist das, was mir Gott anvertraut hat, damit ich mit meinem Leben Gott dienen kann und mich versorgen kann, meine Familie versorgen kann. 10%, das ist dieses Zehntel, was ich in die Gemeinde, was ich dem Herrn abgebe für die Werke Gottes, wo ich keinen Einfluss mehr habe. Das spende ich oder opfere ich das. Das tut auch weh, weil 10% ist nicht gerade wenig. Das opfere ich. Opfer heißt auch, das schätze ich. Nicht das, wo ich sagen kann, auf Russisch, na тебе Боже, что мне не гоже. Nimm Gott das, was ich nicht mehr brauche. Ja? Das ist kein Opfern. Wenn jemand opfert und sagt, nimm das, weil ich das nicht mehr brauche. Das ist kein Opfern. Opfern ist dann das, wenn ich das schätze und das gebe ich, das, was mir wichtig ist, das gebe ich. 80, 10 und der nächste 10, wofür? Würdet ihr mal raten, wofür ist das? Die nächste 10 einfach zurücklegen. Falls irgendwas ist. Falls ich morgen sagen werde, ich will nach Afrika reisen, dann habe ich mir irgendwas eingespart. um Gottes Wort dort zu verbreiten. Oder wenn ich sage, mein Auto ist kaputt, ich kann jetzt mein gewöhnliches Leben, meinen Dienst nicht mehr ausfüllen und von diesem Zehntel zu nehmen. Das ist eine Lehre für mich, 80, 10, 10, weil ich schaffe das nicht. Also jüngere Generation kaum schafft das. Ich weiß, dass die ältere Generation, die haben das im Griff. Die können opfern, die können auch sparen und die können auch zufrieden sein mit dem, was sie haben. Ich sehe oft ältere Generationen, die das schafft. Und das ist die Botschaft jetzt nicht nur für jüngere Generationen, sondern für uns alle, die das schaffen, die sollen sich freuen und Gott danken und weiter so machen. Und die, die das nicht schaffen, die sollen eine Lehre daraus bringen. Und das ist auch für mich eine Lehre. Lass uns vielleicht das Thema so einen Knoten machen um das Thema mit einem Vers aus dem Evangelium Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Wir haben als Kinder sogar das Lied gesungen. Und wir haben vorigen Sonntag, vor 2 Sonntage, gesungen sogar das Lied mit Geschwister aus Moldawien, wo diese Worte geschrieben stehen, was wir eigentlich, was unser Leben ist. Kapitel 6, Vers 33, Matthäus Evangelium. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles ist das, was wir brauchen. Essen, Bekleidung, Wohnung, Mittel, um mobil zu sein. Trachtet zuerst. Das ist im Vordergrund. Zuerst auf den Herrn schauen. Zuerst das Reich Gottes erlangen. Und danach wird Gott für alles sorgen. Schaut auf die Lilien auf dem Feld, wie schön die geschmückt sind. Selbst Salomo konnte sich nicht so anziehen wie diese Lilien. Oder auf diese Vögel. Die säen nicht, die ernten nicht und die haben immer was zu essen. Genauso sorgt auch Gott für uns. Wenn ich das lese, wenn ich darüber nachdenke, verstehe, wir haben nicht genug Vertrauen dem Herrn. Wir sorgen zu viel an unsere Rente. Wir denken so zu viel darüber nach, vielleicht. Obwohl es widerspricht sich, wenn ich sage, okay, 80, 10, 10 und dann, man sollte einfach das rausfinden, was Gott von der Bibel zu mir spricht. Deswegen ist es doch wichtig, so zu leben, dass wenn die anderen auf uns schauen, auf Christen schauen und sagen, ja, der macht keine unnötigen Ausgaben für seinen Image, weil oft bezahlt man nur für Image, dass man angesehen wird. Und dafür gibt man am meisten Geld aus, damit der Mensch akzeptiert wird. Aber Gott sagte uns, trachtet zuerst nach Gottes Reich, das Innere. Das Innere ist wichtig, das Herz. Und ich möchte vorschlagen, dass wir heute beten, beten und danken ihm für das, was wir haben. Wir haben vor kurzem gefeiert, Erntedankfest. Lass uns das Thema einfach fortsetzen und nicht nur zum Erntedankfest dankbar sein, sondern immer dankbar sein für das, was wir haben, für die Familienangehörige, für die Kinder, die wir haben, für die Ehegatten, die wir haben, für den Besitz, was wir haben. Aber umso wichtiger ist es, das ist die geistliche Schätze, die wir haben. Weil die Bibel sagt, sammelt euch nicht das, weil das ist alles vergänglich, was wir hier haben. Und das, was wir im Himmel haben, das ist wahrscheinlich die Nummer eins, wofür wir danken können. Dass Gott uns Gnade schenkt und uns vergibt alles, wo wir untreu sind. Herr, segne uns im Gebet und im Nachdenken über das Thema. Amen.